Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Ich hoffe, meinem Werk wohnt die Unschuld der barockten Krypten inne, die ich in Sizilien besucht habe. Sie üben eine derart überwältigende Wirkung aus, dass man erst einmal einen Moment lang zurückweicht. Dann jedoch wie berauscht ist. Etwa 8000 Leichen, keine Skelette, sondern Leichname, schmücken die Wände. Und in den Gängen stehen unzählige Fenstersärge. Ich öffnete einen und ergriff etwas, das ich für ein Stück Papier hielt. Es entpuppte sich als ein Stück getrockneten Oberschenkels.
Eine Szene wie aus einem Gruselfilm. 1963 reist der US-Künstler Paul Tech zusammen mit seinem Freund und Lebenspartner, dem Fotografen Peter Hooja, nach Sizilien. In Palermo besuchen sie die sogenannte Kapuzinergruft, die weitläufigen Katakomben des Kapuzinerklosters mit ihren natürlichen Mumien gelten als eine der bekanntesten Grablegen der Welt. Ein Foto zeigt Tech, wie er sich selbstbewusst an die Leichen lehnt. Über der Schulter trägt er ein Holzkreuz.
Fisch und Fleisch. Der Künstler Paul Tech und seine Reliquiare. Von Sabine Oelze und Susanne Lurweg.
Paul Tech, der Name des 1988 verstorbenen Zeichners, Bildhauers, Malers und Installationskünstlers, ist in der breiten Öffentlichkeit noch immer wenig bekannt. Er gilt vor allem als Artists Artist, als Künstler, den die Künstler verehren. Die Kunstgeschichte und auch der Kunstmarkt haben ihn lange Zeit nicht wahrgenommen.
Und selbst Kenner seines Œuvres beachten kaum die Bedeutung der Religion für Tech, die der Künstler in seinen Schriften allerdings immer wieder betont. In einem Brief an seine Freundin, die US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin Susan Sontag, schreibt er:
Ich bin ein abtrünniger Christ, der immer noch nach der transzendentalen Erfahrung sucht. Es liegt mir wohl im Blut. Dort ist die Big Experience.
Eine solche Big Experience, eine wichtige spirituelle Erfahrung, die sich auch in seiner künstlerischen Arbeit niederschlägt, ist der Besuch der Katakomben in Sizilien. Dieser regt ihn zu einer neuen Werkreihe an, die in den 1960er Jahren so gar nicht passt zu den vorherrschenden Strömungen der Pop oder auch Minimal Art.
Er formt aus Wachs Objekte, die an echtes Fleisch erinnern, und präsentiert diese in Plexiglas-Vitrinen. Sehnen und vertrocknete Adern sind zu erkennen, Mahnmale der Vergänglichkeit, von Tod, Verfall, Ekel.
Zugleich sind die Werke eine Hommage an die Verwandlungskraft von Kunst. Seine Fleischserie nennt Paul Tech selbstbewusst Technological Reliquaries. Diese technologischen Reliquiare, also Reliquienschreine und auch die darin gezeigten künstlichen Reliquien, lassen sich nur vor dem Hintergrund von Techs Religiosität verstehen. Der sterbliche Körper ist für ihn eine Hülle, die auf Auferstehung wartet. Eine Haltung, von der sich die Menschen im hektischen Kunstbetrieb damals nur selten berühren ließen.
In diesen glitzernden, mondänen Boxen, hergestellt aus Formica, Glas und Plastik, den angesagtesten Materialien jener Tage, war etwas sehr Abstoßendes, sehr Angsteinflößendes, das absolut echt aussah. Ich hatte den Eindruck, dass niemand bemerkte, dass ich mit viel Geduld und sehr kontrolliert mit einem furchterregenden Subjekt hantierte, sodass es fast schon heiter wirkte. Niemand bemerkte, dass ich mit dem heißesten Objekt, das Menschen kennen, arbeitete, dem menschlichen Körper. Und das in einer absolut kontrollierten Weise, die für mich die nötige Distanz beinhaltete. Ich erinnere mich, dass ich auf einer Party war und jemand sagte: Oh, da ist ja der Fleischmann. Und ich dachte, das reicht mir jetzt.
Tech hat wenig Interesse daran, als Meatman, als Fleischmann belächelt zu werden. Seine Anliegen sind tiefgründiger. Columba, das Kunstmuseum des Erzbistums Köln, hat als eines der ersten renommierten Häuser Tecks Bandbreite erkannt und besitzt in Deutschland die größte Sammlung seiner Werke. Stefan Kraus, Direktor des Columba-Museums.
Die Verbindung zum Glauben bei Paul Teck in einer Radikalität, die möglicherweise so radikal ist, dass man, obwohl sie so offensichtlich ist, zu allerletzt dran denkt. Also ich meine, die Feier des Fleisches und der Transsubstantiation, der Verwandlung eigentlich von Fleisch in zu etwas Unvorstellbarem, Heiligen, das ist bei ihm so radikal gedacht, wie ich glaube, dass es in der christlichen Kunstgeschichte bis dahin so noch nicht vorgekommen ist.
Das Konservieren und das Ausstellen von Körpern, wie Teck es in den Katakomben sieht, ist eine Initiationserfahrung für den Künstler. Nicht nur der Titel der Werkserie, Technological Reliquaries, setzt die Objekte in Dialog mit einer katholischen Tradition des Sammelns, Ausstellens und Verehrens von Reliquien, sondern auch die Präsentation, das auf den Sockel heben von lebensechten Fleischklumpen in Plexiglasvitrinen, die an Schreine erinnern. Tecks Werke bringen Theologie und Kunst miteinander ins Gespräch.
Technologische Reliquiare. Das sind Vitrinen, in denen mit Haaren besetzte Wachsfleischstücke liegen. Aus manchen hängen PVC-Schläuche oder totenmaskenähnliche Wachsabgüsse, die auf pyramidenförmigen Sockeln thronen. Andere Fleischstücke verziert er mit toten Fliegen oder Schmetterlingen. Die Radikalität seiner Meatpieces hat eine schockierende Wirkung.
Und das ist das Verblüffende, dass dieses 1:1 Nehmende uns so schockt einerseits, dass wir dieses Fleisch sehen mit den Haaren und allem, was er da macht, draus und uns vielleicht durch diese Radikalität gar nicht bewusst sind, in welcher selbstverständlichen Tradition sich das aufhält.
Tecks Kunstwerke erinnern eher an Votivobjekte in Kirchen als an das, was in den 1960er Jahren in zeitgenössischen Kunstgalerien zu sehen war. Mit diesem Kontrast verfolgt er eine klare Intention, der Oberflächlichkeit der Kunstwelt Bedeutung entgegenzusetzen, wie es der Künstler selbst formuliert.
In New York gab es damals eine so enorme Tendenz zum Minimalen, zum Nicht-Emotionalen, sogar zum Anti-Emotionalen, dass ich wieder etwas über Gefühle, über die hässliche Seite der Dinge sagen wollte. Ich wollte der Kunst die Merkmale rohen menschlichen Fleisches zurückgeben.
1965 lernt Paul Teck in New York seinen Künstlerkollegen Andy Warhol kennen und besucht dessen Studio, die sogenannte Factory. Im Anschluss präsentiert er Meat Piece with Warhol Brillo Box. Ein Fleischstück liegt in einem aufgeklappten Karton des Seifenherstellers Brillo, den auch der Pop-Art-Star Warhol für seine Kunstinstallationen benutzt.
Vergänglichkeit trifft auf Konsumkultur. Religiöse Erlösungsversprechen auf die Verheißungen der wahren Welt. In der katholischen Tradition verbindet sich im Fleisch das Leiden Jesu mit seiner Auferweckung und symbolisiert zugleich die Menschlichkeit Gottes.
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben.
Paul Teck kennt das Neue Testament und diese Worte Jesu an seine Jünger und ist sich der Wirkmacht der Fleischmetapher sehr wohl bewusst. Er beschäftigt sich mit der christlichen Ikonografie seit seiner Kindheit. In einem Brief schreibt er:
Ich versuche den ganzen Tag mit Gott in Verbindung zu sein. Das ist besser. Ich bleibe in meiner Mitte, neutral. Lobe den Herrn.
Aufgewachsen ist Paul Teck in einem christlichen Elternhaus. Er kommt am 2. November 1933 im New Yorker Stadtteil Brooklyn als George Joseph Teck zur Welt. Sein Vater ist Deutscher, seine Mutter Irin. Zusammen mit seinen drei Geschwistern wird er streng katholisch erzogen. Religiöse Rituale, kirchliche Zeremonien lernt er von klein auf kennen.
Anfang der 1950er Jahre studiert Teck in New York bildende Kunst. Es entstehen Zeichnungen, Aquarelle und erste Ölbilder. Außerdem arbeitet er als Textilkünstler, entwirft Mode so detailverliebt, schillernd und schön, dass sie jedem Couturier zur Ehre gereichen würden. Mit 22 Jahren ändert er seinen Vornamen. Statt George Joseph nennt er sich nur noch Paul.
1962 zieht Paul Tek für 2 Jahre nach Rom. Zeit seines Lebens wendet er sich mit großem Eifer dem Katholizismus zu. 1973 lebt er vorübergehend sogar in einem Kloster, um in Ruhe zu beten. In einem Brief an seinen Künstlerfreund Franz Deckwitz schreibt er:
Ich denke jetzt, wie seltsam, dass wir unser ganzes Leben damit verbracht haben, bis jetzt, nach unserem Willen zu leben, für uns zu arbeiten und nicht damit, Gottes Willen zu erfüllen. Ich frage mich, was für ein Gefühl es sein muss, Gottes Willen zu erfüllen. Es muss sehr aufregend und eine große Freude sein.
Tek verfasst Tagebucheinträge, hält in unzähligen Kladden seine Gedanken fest und schreibt von Phasen innerer Läuterung. Das Columba-Museum hat einige der Schriften nachgedruckt. Für den Katalog Art is Liturgy anlässlich einer großen Tek-Ausstellung im Jahr 2012.
Ich finde bei Paul Tek spannend eigentlich, dass sich da, wie ich denke, ein sehr naiver, freier Zugang zur Religion, der sich auf Erlebnisse der Volksfrömmigkeit stützen kann, zusammenkommt mit einer amerikanischen Haltung, glaube ich, wie man mit religiösen Fragen überhaupt umgehen kann.
Kunst ist für Tek auch ein Hilfsmittel, ein Vehikel. Er möchte Transzendenzerfahrungen ermöglichen.
1966-67 entsteht ein rätselhaftes Selbstporträt. Tek lässt sein Gesicht als Wachsmaske nachbilden, um es dann auf den Sockel einer kleinen, stufenförmigen Pyramide zu legen.
Man denkt sofort an alte Kulturen, an die Mayas. Und dann liegt da sein eigenes Gesicht mit einer Zunge, die mit einem Ring an der Oberlippe fixiert ist. Ja, was ist das? Es ist ein ganz einfaches Bild. Jemand, der die Zunge an der Oberlippe fixiert mit einem Ring, der ist nicht mehr in der Lage zu sprechen. Der ist einfach mundtot. Ganz simpel. Spannend ist, dass das Ganze in einer Plexiglaskiste ist, wie in einer Vitrine, sodass sich eigentlich, ich sag mal fast wie in einem Beuyschen Sinne, so ein Kraftfeld ergibt zwischen zwei Polen, wo dann dieses Selbstporträt des Gesichtes mit der Zunge, die an der Lippe befestigt ist, als Energiefeld ja, mit sich selbst eigentlich konfrontiert wird.
Schon bald reicht Tek der Abguss seines Kopfes nicht mehr. Er macht seinen ganzen Körper zum Kunstobjekt. 1967 entsteht sein Environment, The Tomb, das Grab. Die raumgreifende Installation setzt sich zusammen aus einem hölzernen, rosa gestrichenen, treppenähnlichen Sockel und seinem Körperabguss.
Am Boden liegt Paul Tek als tote Wachsfigur. Er hat nicht nur von seinem ganzen Körper einen naturgetreuen Abguss hergestellt, sondern von der Form außerdem ein paar Finger abgeschnitten.
Als The Tomb 1967 in der New Yorker Stable Gallery ausgestellt wird, macht das Paul Tek fast über Nacht berühmt. Anders als in den Meat Pieces nutzt Tek diesmal sein eigenes Fleisch, also, um in Teks Logik zu bleiben, das ihm von Gott gegebene Rohmaterial.
Der hat eine wahnsinnig poetische Ader in seinen Werken. Wie es sein könnte, gestorben zu sein. Was heißt das eigentlich? Gestorben zu sein, nicht mehr zu sein, physisch nicht mehr zu sein und uns in eigentlich versuchen, in so einen transitorischen Zustand, lebend schon in einen transitorischen Zustand hinein zu denken, zu fühlen.
Das wohl berühmteste Zitat Teks:
Art is Liturgy. Kunst ist Liturgie.
Es stammt aus einem Interview im Jahr 1973. Tek wünscht sich im Gespräch mit dem Kurator Harald Seemann, dass das Publikum auf den sakralen Charakter der Symbole in seinem Werk reagiert.
Also, dass er im Grunde genommen fast sich eine priesterliche Funktion aneignet. Auch da denke ich, da sind wir in einem Denken, was Beuys zum Beispiel, glaube ich, absolut vergleichbar als Schamane, als Schamanist im Grunde genommen sofort auch akzeptiert hätte.
Wie groß die Bedeutung der Liturgie in Textkunst ist, zeigt auch die Installation »The Procession«. Im Katholizismus des Paul Tek spielen Prozessionen und Pilger eine wichtige Rolle. In der ersten Ausstellung in Deutschland, Ende der 1960er Jahre in einer Galerie in Essen, zeigt er Objekte, die beweglich und ebenfalls mit Fleisch versehen sind. Stühle, Sänften, ein Tisch.
A procession in honor of aesthetic progress. Objects to theoretically wear, carry, pull or wave. Also Prozession zu Ehren des ästhetischen Fortschritts. Objekte zum theoretischen Tragen, Ziehen oder hin und her bewegen aus dem Jahr 1968 befindet sich in der Sammlung des Columba-Museums in Köln.
Voltaik öffnet sein Werk eigentlich viel stärker hinein in diesen prozessualen Charakter. Also ich glaube, dass niemand diesen Aspekt der Wandlung, der sich am Altar in der Liturgie vollzieht, so radikal zum Ausdruck gebracht hat mit künstlerischen Mitteln wie Voltaik in dieser Procession, in Honor of Aesthetic Progress.
Kaum ein anderer Künstler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts arbeitet so vielschichtig und grenzübergreifend wie Voltaik. Doch, und auch das ist aus seinem Glauben heraus zu verstehen, sieht er sich nicht als Schöpfer seiner Werke. Er schreibt:
Der Wunsch, es möge bekannt werden, dass ich der Autor war, ist der Gedanke eines noch nicht erwachsenen Menschen. Ist der Heilige Geist etwas anderes als eine intellektuelle Quelle? Ich tue nichts aus mir selbst heraus. Nicht ich, sondern der Wind, der durch mich weht.
Diese Logik der Nicht-Urheberschaft wird in seinem Werk deutlich, aber auch in Tecks handgeschriebenen Notizbüchern.
Eine dieser Kladden mit dem Titel Required Reading, Pflichtlektüre, enthält lange Zitate aus verschiedenen Quellen. Sie stammen vom Theologen Meister Eckhart aus dem 13. Jahrhundert oder auch von dem griechisch-armenischen Mystiker Georgi Gurdjieff aus dem frühen 20. Jahrhundert.
Diese Texte schreibt Tek zum Großteil wörtlich ab.
Die Versenkung, das Meditative über diese Aneignung, in die man sich hineinbegibt, dass man ein Denken sich durch das Abschreiben aneignet, hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal versuchsweise erfahren können.
Aber nicht nur der Inhalt, auch der Einband der Kladde macht die religiösen Bezüge deutlich. Die Notizbücher im DIN A4-Format sind von einer detailreichen künstlerischen Ausführung und Durchdringung. Sie offenbaren, wie sehr Tek an sich zweifelt und mit sich ringt.
Ich brauche jemanden, der Lust hat, meine Notizbücher zu lesen, der sie sogar verstehen könnte und mir helfen kann mit ihnen, sodass ich daran wachsen kann.
Das Required Reading, das Lesen, Abschreiben und Verinnerlichen von Texten anderer, darin verbindet sich für Tek Kontemplation und Meditation und ist zugleich ein Beleg für seine Idee vom offenen Kunstwerk. Es entsteht erst in der Beziehung, wenn wir es lesen oder betrachten. Ähnlich verhält es sich in einer Prozession, die er 1973 in Duisburg inszeniert. Er schafft eine Art Krippenspiel, bei dem Waisenkinder rituelle Gegenstände tragen.
Wie hoch der das aufhängt. Er meint es wirklich ernst, dass Kunst einen heiligen Charakter hat. In der Weise, was wir über unser Leben erfahren können, über unsere Existenz erfahren können.
Tek wollte mit seiner Kunst nicht predigen. Er war kein Hippie mit Jesusbart, wie ihn einige sehen wollten. Er war ein Suchender, einer, der mit seiner Kunst Menschen erreichen und bekehren wollte. Viele seiner Werke sind verschollen, einige wurden von ihm selbst zerstört. Wahrscheinlich ist Tek auch deshalb lange unter dem Radar des Kunstmarktes verschwunden.
Als der homosexuelle Künstler am 10. August 1988 an AIDS stirbt, nennt ihn ein Kritiker den depressivsten Amerikaner, den er je getroffen habe. Ein Etikett, das so wenig passt wie viele andere auch.
Ich würde das Wort depressiv auf Tek nicht im geringsten anwenden wollen, vielleicht in Phasen melancholisch. Reflektiert und sicherlich auch kritisch bestimmten Dingen gegenüber. Aber ich sehe das ganze Werk von Voltaik als ein einziges großes Hoffnungszeichen, als ein Aufrufezeichen, Hoffnung zu haben, definitiv.
Fisch und Fleisch. Der Künstler Voltaik und seine Reliquiare. Von Sabine Oeltze und Susanne Lurwig. Es sprachen Sigrid Burgholder, Luis Friedemann Thiele und Hüseyin Michael Cirpici. Ton und Technik Jan Topp. Regie Philipp Brühl. Redaktion Andreas Mein. Deutschlandfunk 2022.